Hallo liebe Formel 1 Fans und willkommen zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Michael und ich waren in Sandford, wie all die Verstappen Fans, die eigentlich auf einen vierten Sieg auf der Hausbahn ihres Idols gehofft haben. Aber daraus wurde nichts, denn Lando Norris hat im McLaren gewonnen und das mit 22,8 Sekunden Vorsprung vor Verstappen, was eine echte Klatsche war. Charles Leclerc wurde Dritter. Die alles entscheidende Frage lautet aber nun, Michael, muss Red Bull jetzt um die WM zittern?
Also Red Bull auf jeden Fall. Es sind nur noch 30 Punkte Unterschied. Das kann man in einem Rennen aufholen. Da liegen 44 Punkte auf dem Tablett sozusagen. Also man sieht ganz klar, McLaren hat, glaube ich, in den letzten 5-6 Rennen grundsätzlich Boden gut gemacht auf Red Bull. Und das wird wahrscheinlich die nächsten Rennen noch so weitergehen. Es sieht jetzt im Moment nicht so aus, als hätte Red Bull sein größtes Problem schon gelöst. McLaren punktet mit beiden Fahrern zuverlässig. Auch die Autos sind eine sichere Bank, die fallen nicht aus. Also ich würde mal sagen, da muss ich Red Bull sehr warm anziehen. Bei der Fahrer-WM haben wir eigentlich lange gedacht, nee, das bringt der Verstappen über die Runden, selbst wenn er immer mal wieder Zweiter wird oder Dritter, wie auch immer. Das waren ja jetzt sind 70 Punkte Vorsprung, davor war es mehr. Aber so langsam hat man das Gefühl, auch da könnte es eng werden. Und ich glaube, er selber hat es auch schon gemerkt. Jetzt nehmen wir mal den verrücktesten Fall. Norris würde alle verbleibenden 9 Rennen noch gewinnen, Verstappen immer Zweiter, dann reicht es natürlich nicht. Das wären 63 Punkte, die er aufholen könnte. Er müsste dann bei den Sprints, die noch ausstehen, oder über die schnellsten Runden noch ein paar Punkte machen. So wird es natürlich nicht kommen. Ich bin sicher, Verstappen wird noch ein oder zwei Rennen gewinnen. Es hängt viel davon ab, ob Red Bull seine Probleme lösen kann. Norris wird auch nicht alle Rennen gewinnen, aber trotzdem, ich glaube, er gewinnt immer mehr Selbstvertrauen und Verstappen merkt natürlich, jetzt kommt Druck auf, er muss auch ein bisschen anders fahren, er kann nicht mehr so ins Risiko gehen, denn er weiß, jeder Ausfall ist tödlich, da können dann gleich mal 25 Punkte weg sein. Also ich würde sagen, es lohnt sich, bei den letzten 9 Grand Prix noch reinzuschauen, das könnte noch echt eng werden.
Was ich ja super interessant fand, war, wie die jeweiligen Teams auch darauf reagiert haben. Andreas Stella sagte in der Presserunde, ja, Fahrer-WM, schauen Sie einfach, was möglich ist. Aber Sie haben zum Beispiel über Sebastian Vettel gesprochen, der 2013 nach der Sommerpause alle 9 Rennen gewonnen hat, also wirklich richtig gut unterwegs war. Das zeigt ja schon, dass McLaren das jetzt wirklich, wirklich fokussiert und da wirklich noch dran glaubt. Und du hattest mit Christian Horner gesprochen, der hat ja schon auch gesagt, so, oh, wir machen uns da Sorgen.
Ja, absolut. Also bei Red Bull weiß man, dass die Zeit drängt, dass man eine Lösung finden muss. Man muss erst mal rausfinden, wo in dieser Entwicklung des Autos ist man falsch abgebogen. Es war ja kein schlechtes Auto am Anfang der Saison. Er hat ja von den ersten 5 Rennen 4 gewonnen. Das ist das eine. Und dann, wenn man es mal gefunden hat, muss man auch natürlich wieder Rundenzeit finden, weil in der Zwischenzeit hat McLaren ja zugelegt. Es ist ja nicht so, dass die nichts gemacht hätten. Gerade jetzt in Sandford kam ein neues Upgrade, das auch wieder 1/10, vielleicht 1/2 Zehntel gebracht hat, was in dieser dünnen Luft, wo man sich jetzt bewegt, schon sehr, sehr viel ist. Also, wie gesagt, denen läuft jetzt so ein bisschen die Zeit davon. Jetzt kommen 3 komische Rennstrecken, Monza, Baku, Singapur, die wenig Aussagekraft haben, weil es sehr viele Geraden sind, 90-Grad-Kurven. Da sind auch andere stark, wie Mercedes oder Ferrari. Also ich glaube, Red Bull steht da schon massiv unter Druck, aber sie haben es akzeptiert. Das wird ein Duell, wahrscheinlich auf beiden Seiten, Fahrer wie Team. Und sie müssen jetzt einfach Lösungen finden.
Ja, was ich finde, haben wir uns vorhin auch drüber unterhalten, schon jetzt hier vorher, dass er auch das viel aussagt, wenn Red Bull selber schon zugibt, okay, das wird jetzt knapp. Weil normalerweise würden die das ja eher abstreiten in ihrer Position und sagen, ja, das schaffen wir schon irgendwie, aber die sind sich jetzt wirklich des Risikos bewusst. Was läuft denn genau bei Red Bull schief?
Na, das Auto ist einfach instabil. Die Balance ist mal gut, mal ist sie schlecht, mal untersteuert das Auto, mal übersteuert es. Man kriegt es eigentlich nie so in einen Zustand, wo es einigermaßen neutral ist. Das wurde mit all diesen Entwicklungsschritten, die seit, ich glaube, der erste war in Suzuka, der erste größere, da eingeführt wurden, wurde das eigentlich immer schlimmer. Und jetzt ist die Frage, wo ist man wirklich entscheidend falsch abgebogen? Jetzt könnte man sagen, das ist Suzuka, wahrscheinlich war es gar nicht der erste, vielleicht war es auch, wie auch immer, und das ist jetzt die Sache der Ingenieure. Das kostet aber dummerweise Zeit, man kann ja nicht Schritt für Schritt jetzt wieder zurückbauen, Man könnte auf den Strand Suzuka gehen, wäre man natürlich viel zu langsam. Also man muss jetzt quasi den Fehler finden und gleichzeitig seine Position in der WM einigermaßen verteidigen. Und man hat ja jetzt schon mit dem Experimentieren begonnen. Also das Auto, was wir in Zandvoort gesehen haben, das war ein Twitter. Das war also von der Verkleidung her jetzt ein Hybrid zwischen der Spezifikation, die Verstappen in Ungarn gefahren ist, und der Standardversion mit dem Überbiss und mit diesen, mit diesem Plateau hinten auf der Motorabdeckung. Wie gesagt, es war so ein Zwischending. Und jetzt geht es natürlich an die Unterböden. Und da wird man sicher auch mehrere Vergleiche fahren müssen. Wie gesagt, die nächsten Rennstrecken haben relativ wenig Aussagekraft auf das, was dann zum Schluss im Restprogramm noch kommt. Und man hat jetzt auch beim Setup begonnen zu experimentieren. Max Verstappen fuhr mit sehr viel Abtrieb. Das ist eigentlich der Monaco-Vögel drauf gewesen, der maximale Abtrieb. Perez mit ich würde jetzt nicht sagen minimalem Abtrieb, aber für diese Art Strecke sehr, sehr wenig Abtrieb. Perez war auf allen Messstellen der Schnellste, aber er leidet natürlich noch ein bisschen dann in den Kurven. Ich habe Perez gefragt, ob das jetzt wirklich Sinn macht, so ins Extrem zu gehen. Im Prinzip war er hat die Laborrate, kann man sagen, und musste da die eigentlich schlechtere Extremversion testen. Er sagt aber, wir müssen rausfinden, wie der Reifenverschleiß oder die Reifenabnutzung in Abhängigkeit des Anpressdrucks ist, den wir gerade wählen. Und wie gesagt, da hat er halt dann sicher die falsche Karte gezogen. Er ist aber unter den Umständen sehr gut gefahren, sagt auch Marco, mit so wenig Abtrieb. Im Endeffekt, meinte Horner, haben wir einen Fehler gemacht. Wir haben gedacht, die Reifen gehen da ziemlich schnell in die Knie. Deswegen haben wir dem Max so viel Abtrieb gegeben. Es war dann gar nicht so schlimm, zumindest jetzt für den Red Bull nicht. Aber er war natürlich auf der Geraden langsam wie eine Schnecke und deswegen konnte Norris auch überholen, relativ leicht. Und wie gesagt, ich glaube, wenn Verstappen im Perez-Auto gesessen wäre, wäre es ein bisschen schwieriger geworden.
Der Andreas Deller hatte das ja auch hinterher gesagt, dass zu dem neuen Upgrade-Paket ein spezieller Heckflügel auch jetzt wie für diese Strecke dazugehörte und dass das im Vergleich zu diesem Monaco-Flügel von Verstappen wahrscheinlich so, was hat er gesagt, ich glaube, war das eine halbe Sekunde vielleicht sogar, dass das irgendwie echt gut was ausgemacht hat. Die Frage ist jetzt, ist McLaren das neue Red Bull?
Ja, auf jeden Fall noch mal ganz kurz zum Flügel. Ja. Ich meine, er war sicher besser, aber optimal war er auch nicht. Piastri hat es ja lange versucht. Er hat ja gesagt, ich bin 65 Runden lang hinter irgendeinem anderen Auto hergefahren. Erst dem Russell, später dem Leclerc. Er hat den Russell zwar dann im zweiten Stint überholt, aber auch nur, weil bei dem die Reifen so massiv eingegangen sind. Also der McLaren war schon ein bisschen schneller auf der Geraden, aber er war jetzt auch nicht die absolute Rakete. Jetzt auf deine Frage, ist McLaren der neue Red Bull auf jeden Fall? Also, ich meine, das Auto ist auf diesem Typ Rennstrecke. Und das sind die Rennstrecken Barcelona, Silverstone, Hungaroring, und jetzt eben Zandvoort mit diesen langgezogenen mittelschnellen Kurven, eine Rakete. Ja, unschlagbar, würde ich jetzt mal sagen. Man hat das bei Norris gesehen, der ist Kreis um alle gefahren. Er war ja auch schon in der Qualifikation um 0,356 Sekunden schneller. Das ist ein Klassenunterschied auf dieser kurzen Rennstrecke mit Rundenzeiten von 1,10 oder was es war. Glaube ich, er ist 1,9 sogar gefahren. Ja. Also das ist schon eine Ansage. Das ist eigentlich Verstappen-like, würde man sagen. Früher, letztes Jahr hätten wir uns nicht gewundert und hätten gesagt, wenn wir blind raten hätten müssen, wer da jetzt so überlegen ist, dann hätten wir gesagt, Verstappen und Red Bull. Jetzt ist es eben dieser McLaren. Und er wird jetzt sicher in Monza, Singapur und in Baku jetzt nicht so stark auftreten. Da werden andere mit ins Spiel kommen. Aber auf diesen Typ Rennstrecke und der nächste Typ Strecke, der ähnlich ist dann eben auch Austin, da ist der McLaren im Moment unschlagbar.
Stichwort unschlagbar ist deine Auffassung jetzt, aber so ein bisschen haben sie auch ihre wunden Punkte immer noch, Stichwort Start. Eigentlich können sie sich nur selber schlagen, dann schlussfolgere ich da draus.
Ja, absolut. Start ist ein Wunderpunkt. Diesmal auch bei Piastri, der normalerweise besser startet als Norris. Man hat ja wieder festgestellt, dass die ursprüngliche Reaktionszeit war ähnlich wie die von Verstappen, aber er hat halt dann im zweiten Teil der Beschleunigung verloren. Jetzt muss man bedenken, der Anlauf in die erste Kurve von der Pole Position sind nur 164 Meter, da kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen. Aber es ist ihm schon mal passiert, ich glaube auch in Ungarn und auch in Barcelona, dass er so ab zweiten, dritten Gang dann plötzlich verliert, zu viel Willspin hat. Und in Barcelona ist es natürlich schlimm, weil da ist der Anlauf riesig. Aber es hat selbst in Zandvoort gereicht. Und Piastri hat ja diesmal auch ein Problem. Also das ist eine Sache, die sie aussortieren müssen. Sicher teilweise vom Fahrer, aber es ist auch die Technik beteiligt. Allerdings nicht so wahnsinnig groß, weil im Reglement steht ja, und das hatte man ja mal vor Jahren geändert, man wollte ja, dass der Fahrer wieder beim Start quasi entscheidet, ob er gut oder schlecht wegkommt. Also es gab ja mal Zeiten in der Formel 1, da ist praktisch der Computer gestartet und nicht der Fahrer. Also die Zeiten sind vorbei, aber man kann da sicher in Details was ändern. Stella hat es ja erklärt, wie man die Kupplung einstellt, die Gasannahme vom Motor. Und da gibt es sicher, oder auch bei den Schaltvorgängen, beim Hochschalten, da gibt es sicher ein paar Dinge, die man da ändern kann. Die Frage ist, ob man sich dann anderswo einen Nachteil einfängt. Aber hier muss McLaren nachbessern, meiner Ansicht nach auch bei der Strategie immer noch. Es war jetzt nicht ganz glücklich, den Piastri so lange draußen zu lassen bis Runde 33. Man hat versucht, mit dem möglichst großen Reifendelta die anderen dann hinten raus niederzufahren. Das hat bei Russell nur deshalb funktioniert, weil bei dem die Reifen massiv eingegangen sind. Ferrari wieder erwarten, sehr gut unterwegs mit den Reifen. Und er hatte eigentlich nie eine Chance, den Leclerc zu überholen. Also wenn man da vielleicht selbst den Undercut gemacht hätte, und das lag eigentlich auf der Hand, denn man hat ja gesehen, wenn Piastri frei fahren kann, ist er schneller als der Ferrari und als der Mercedes. Also meiner Ansicht nach hätte man versucht, den Piastri schon Runde 22 oder 23 reinzuholen. Ich glaube, McLaren konnte sich sicher sein, dass sie das Rennen mit dem zweiten Reifensatz dann bis zum Ende durchfahren. Da war meiner Ansicht nach auch wieder der Kommandostand gefragt.
Was ich auch interessant fand, viele haben ja gesagt, ja okay, gut, der Start ist jetzt nicht so gut gelaufen, aber Norris hat ja trotzdem total überlegen gewonnen, also alles halb so wild. Aber im Endeffekt beim Piastri ist es eben auch nicht gut am Start gelaufen. Damit hat man sich schon das erste Eigentor geschossen.
Dann ja, de facto. Man kann ja nicht immer garantiert davon ausgehen, dass Red Bull jetzt ein Auto wirklich voll auf Abtrieb fährt, wo sich der Fahrer eigentlich nicht mehr verteidigen kann.
Eben. Du hattest gerade schon Ferrari erwähnt, und zwar in einem Satz mit dem Wort Überraschung. ja, das waren die heimlichen Sieger jetzt eigentlich. Und wir hatten das überhaupt nicht kommen sehen.
Nee, eigentlich ja. Ich meine, Leclerc hat ja selber gesagt, er freut sich normalerweise nicht über dritte Plätze. Aber bei dem muss ich jetzt zugeben, der kam wirklich unerwartet. Und es sah ja schon am Samstag und auch schon am Freitag bitterböse aus. Ferrari, das ist eigentlich ihre Achillesferse. Das sind eben die Rennstrecken, wo McLaren so super stark ist, hat Ferrari ein Problem in diesen langgezogenen Kurven. Noch nicht mal super schnell, aber so mittelschnell. Vasseur und die Ingenieure, die sie vermuten, dass das Auto, wenn das Auto anfängt zu rollen, also zu kippen und die Räder eingeschlagen sind, dass man da vielleicht doch zu viel Abtrieb verliert. Und da muss man sicher dran arbeiten, was im Moment ein kleines Problem ist, weil der Windkanal geschlossen ist für 7 Wochen. Also wie gesagt, das ist eigentlich, ist es keine Ferrari-Strecke gewesen. Und das hat sich auch im Training dann gezeigt. Also Leclerc hat dann irgendwann mal gesagt, wenn ich die dritte Startreihe fahre, bin ich schon zufrieden. Er hat es dann tatsächlich auch geschafft. Aber das war nicht überzeugend. Er war 9 Zehntel hinter der Pole Position. Also das ist ein Riesenabstand. Mhm. Aber am Sonntag waren sie da. Sie haben auch ein bisschen auf Abtrieb gesetzt und auch vom Fahrwerk die richtigen Einstellungen gemacht. Das Auto hat die Reifen gut bei Laune gehalten und hat eine sehr, sehr geringe Reifenabnutzung. Und das war im Endeffekt der Joker am Sonntag.
Mhm. Gut, Sainz hat es ja auch in Q2 schon erwischt im Quali. Das war ja schon die erste Enttäuschung dann im Endeffekt für Ferrari. Was ich noch spannend fand, war, dass Fred Vasseur meinte, oder nochmal ermahnt hat, Platz 3 ist jetzt super und wir können uns darüber freuen, aber eigentlich wollen wir hier um Siege kämpfen und nicht um dritte Plätze.
Also ja, absolut, aber das konnte man natürlich nicht erwarten, weil, wie gesagt, Ferrari hatte keine Upgrades dabei. Im Moment ist ja der Windkanal dicht. Das kommt natürlich in Monza 1 mit den Monza-typischen Flügeln, das ist klar, aber das wurde schon vor der Schließung des Windkanals über die Bühne gebracht. Also man konnte jetzt nicht erwarten, dass die jetzt plötzlich auf dieser Art Rennstrecke eine gute Figur abgeben. Und wie du schon gesagt hast, Sainz hat den Getriebeschaden am ersten Trainingstag. Das Wetter war sehr unbeständig. Jetzt ist einer, der ohnehin schon Probleme auf diesem Typ Rennstrecke hat, natürlich mehr gehandicapt, wenn es im Training drunter und drüber geht und man nicht gezielt auf irgendwas hinarbeiten kann. Also insofern muss man sagen, haben die Ferrari-Leute einen guten Job gemacht, weil sie eigentlich natürlich wie alle anderen auch ein bisschen blind das Setup erstellen mussten. Und da haben sie wirklich den richtigen Griff gemacht.
Bei Mercedes war ja wirklich so ein super positiver Trend zu erkennen. In Spa, gut, George Russell musste den Sieg abgeben, Lewis Hamilton dann aber auf Platz 1. Und jetzt in Zandvoort waren sie quasi im Nirgendwo. Ja. Und wir haben Toto Wolff wieder gehört, der von dem Auto als Überraschungskiste geredet hat. Da hat es bei mir so ein bisschen geklingelt, hatten wir in der Vergangenheit schon mal. Was ist da jetzt schiefgelaufen?
Ja, ich glaube, es ist eine andere Dimension als diese Wundertüte, sagen wir mal so, von vor 5, 6 Rennen. Ich meine, Mercedes hatte vor der Sommerpause 3 von 4 Rennen gewonnen, wie du schon gesagt hast. Sie waren, glaube ich, bei den 6 oder 7 Rennen davor immer auf dem Podium. Es war eigentlich konstant starke Leistung, die da abgegeben haben. Aber jetzt auch hier, dieser Typ Rennstrecke ist jetzt nicht das Sahnestück des Autos, aber sie sind eigentlich schon besser als Ferrari, was sich auch in Ungarn gezeigt hat bei Hamilton. Nur sie haben ja in Spa ein Upgrade gebracht und das am Freitag wieder eingezogen wurde, weil die Fahrer sich nicht wohlfühlten. Man konnte da nicht genau sagen, ja, ist es die Strecke, ist es das Upgrade, ist es das Setup. Man ist dann wieder zurückgegangen auf das, was man kannte, wo man sich sicher sein konnte, es funktioniert, hat auch funktioniert. Doppelsieg, okay, der Sieg wurde dann aberkannt von Russell, aber immerhin, Hamilton hat noch gewonnen. Und man wollte diesem Upgrade eine zweite Chance geben, hat das auch gemacht, ist dann am Freitag trotzdem vorsichtig in einen Vergleichstest gelaufen. Russell fuhr das Neue, Hamilton das Alte, hat dann entschieden, nee, das Neue ist besser. Natürlich auf der Basis von viel, viel weniger Daten, als man sonst hatte. Und plötzlich stellt man am Samstag fest, naja, so schnell wie die Top-Leute sind wir nicht. Russell hat sich noch ganz ordentlich qualifiziert auf Platz 4. Hamilton ist schon im Q2 gescheitert. Das ist so ein bisschen tückisch in Zandvoort. Wenn man da einmal rutscht in einer der schnellen Kurven, sind die Reifen so heiß, dann kann man den Rest der Runde vergessen. Und das ist ganz interessant, sind die Kurven 8, 9. Mhm. 8 ist eine superschnelle Kurve, 9 ist relativ langsam. Und der sein Setup nicht richtig hinkriegt oder der ein Problem mit dem Auto hat, der beginnt in Kurve 8, das ist die zweite schnelle Kurve hintereinander, sind die Reifen ohnehin schon heiß, weil die 7 schon so schnell ist, dann werden sie noch heißer und dann verliert er in Kurve 9 alles. Also wirklich alles, kann er eigentlich einpacken, auch wenn er bis dahin, Hamilton war bis dahin so schnell wie die Pole Position. Und das ist halt ein paar Mal passiert und das zeigt, da ist eine Schwäche da. Das Heck war zu instabil am Samstag, nachdem am Freitag eher die Vorderachse das Problem war. Und deswegen, Hamilton lief da in die Falle und hat eben den Aufstieg ins Q3 nicht geschafft. Aber es zeigt, der Mercedes war da in Zandvoort nicht gut ausbalanciert und dafür haben sie natürlich dann am Sonntag richtig die Quittung gekriegt, weil wenn das im Rennen passiert, dann ist es so ein Teufelskreislauf. Die werden immer heißer, die Reifen bauen natürlich dann dramatisch ab, diese thermische Degradation, wie die Engländer sagen, da schießt dann die Rundenzeit rauf und Russell, da hat man einfach gesagt, der hält nicht durch. Also natürlich hätten die Reifen vom Verschleiß her locker durchgehalten, aber er wurde einfach zu langsam und deswegen musste man bei ihm den zweiten Stopp noch einlegen. Bei Hamilton war es ein bisschen anders, der kam eh von weiter hinten, Startplatz 14, da musste man eine Risikostrategie fahren, man hat ihm ja Softreifen beim Start mitgegeben. Er hat sich dann gut in die Punkteringe vorgearbeitet und dann war eigentlich klar, viel weiter nach vorne geht's nicht, jetzt spielen wir großes Risiko. Also Risiko in Bezug auf, wir geben ihm nochmal Softreifen mit. Er hatte eine riesen Lücke nach hinten, hat also nicht mal seinen 8. Platz verloren. In der Hoffnung natürlich vielleicht, ja, wenn es passt, sind wir dann am Schluss da. Aber es war eben nicht mehr möglich, erst 7. und 8. Platz.
Hm. Wolf hat ja gemeint, das muss irgendwie ein grober Schnitzer gewesen sein, der ihnen da unterlaufen ist. Und sie müssen es nochmal anschauen. Er redete irgendwie entweder Setup oder Strecke oder eben das Upgrade oder von allem ein bisschen so. Beim Upgrade, glaube ich, reden wir hauptsächlich auch vom Thema Unterboden, genau, wenn ich es richtig sehe, oder?
Ja, absolut. Das war eine Modifikation an den Kanten des Unterbodens. Und wenn sich bewahrheiten sollte, dass die problematisch ist, dann muss man wirklich umso mehr noch den Hut von McLaren ziehen. Also alle haben jetzt inzwischen ihre Schwierigkeiten mit den Upgrades, vor allem wenn es im Bereich Unterboden geht. Und der McLaren, der zaubert da wieder was hin. Und es war jetzt sicher kein Quantensprung. Rob Marshall hat aufgezählt, es sind da ein paar Millisekunden. Es waren ja, glaube ich, 6 Details, die da geändert wurden. Zum Schluss kommst du vielleicht auf ein Zehntel. Das hört sich wenig an, ist aber jetzt in der dünnen Luft, wo wir uns bewegen, sehr viel. Aber wenn man das Zehntel garantiert hat, ist das natürlich extrem. Die anderen, die haben vielleicht 1 oder 2 Zehntel auf dem Papier, aber es kommt auf der Rennstrecke eben nicht an. Und das ist eigentlich das, was McLaren jetzt so auszeichnet. Wirklich, jedes Upgrade kommt garantiert auf der Rennstrecke an. Und da sind die im Moment, glaube ich, das einzige Team. Und deswegen sind die auch so stark einzuschätzen.
Hm. Thema Unterboden kommen wir gleich noch dazu. Da geht es um Williams dann. Das war ja auch ein großer Diskussionspunkt an diesem Wochenende. Williams will ich aber auch schon indirekt jetzt drauf kommen über Mick Schumacher. Da war es ja so, Fahrerkarussell dreht sich gerade fleißig weiter. Bei Alpine hat man Jack Duden bestätigt. Mick Schumacher hat es wohl über Instagram erfahren, was viele so ein bisschen delikat fanden, weil er ist ja eigentlich Werksfahrer dort im WEC-Programm und man hat es ihm eigentlich nicht mal persönlich gesagt. Dann kam aber die Geschichte auf, nach diesem heftigen Crash von Logan Sargeant im dritten Training, der wirklich ein grober Fahrfehler war, dass vielleicht Mick Schumacher bei Williams eine Chance haben könnte, und zwar schon dieses Jahr ab Monza. Das ist ja in ein paar Tagen.
Ja, also ich meine, es war irgendwie so ein Zufall. Ich bin da bei Mercedes rumgehangen und war kurz nach dem dritten Training und James Wolff, der Teamchef von Williams, kam und er ging also gar nicht zurück in sein Motorhome, sondern direkt rauf zu Toto Wolff in den ersten Stock. Er hat da oben sein Büro und dann war eigentlich schon klar, ja, da passiert irgendwas. Dann ging irgend so 10 Minuten später, kam Mick Schumacher, ging dann nach oben. Keine Ahnung, ob der dann mit denen zusammen geredet hat. Jedenfalls, es war klar, also die waren sauer. Und ich habe dann auch mit James, als er dann raus war aus dem Büro, eine längere Zeit geredet und er hat gesagt, ja, er ist echt... Ihm tut's für die ganze Mannschaft leid. Die Leute in der Fabrik oder die Mechaniker, die haben wirklich sich die Finger wund geschuftet für dieses Riesen-Upgrade. Es war mehr oder weniger eine B-Version. Ja, und dann sehen die das innerhalb einer Sekunde vernichtet. Einem Unfall, der absolut unnötig ist. Drittes Training, da geht's um nichts. Die Fahrbahn war nass. Und es war ein Anfängerfehler. Beim Beschleunigen aus einer Kurve raus trifft er da den Grünstreifen mit den Rädern auf der rechten Seite. Er hat dann aber gleichzeitig zu mir gesagt, ich versuche mich hier jetzt einzubremsen. Ich will keine emotionale Entscheidung treffen, weil die wäre jetzt mit Sicherheit die falsche. Kam aber raus, eigentlich will er den Sergeant an die Luft setzen jetzt, weil es ist einfach zu viel. Er hat heuer schon den dritten schweren Unfall abgeliefert, letztes Jahr hat er auch schon einige gehabt. Und naja, erste Frage natürlich Mick Schumacher. Er hatte, glaube ich, andere Vorstellungen. Ich glaube, wie sich dann rausstellte, sein Wunschkandidat war Liam Lawson, ob man den vielleicht ausleihen kann bis ans Jahresende, weil es gab da vorher schon mal so eine Moment, wo jemand gefragt hat, ob man den Lawson haben kann. Und Helmut Marko und Christian Horner ist natürlich auch dran gelegen, dass der Fahrpraxis kriegt, weil nächstes Jahr wird er in ihrem eigenen Pool fahren und im Moment war eigentlich kein Platz. Dann habe ich mit Helmut Marko darüber gesprochen und Marko hat gesagt, ja, ich habe leider deinem James Wolff absagen müssen. Wir haben da eigene Pläne. Also ich, aber es geht ja hier nur um die nächsten 9 Rennen, nicht um nächstes Jahr. Nee, es kann auch um die nächsten 9 Rennen gehen. Da habe ich schon gedacht, naja, da passiert vielleicht auch kurzfristig was bei Toro Rosso, dass sie den Lawson fahren lassen und den Ricciardo über die Klinge springen lassen. Es ist aber, wie jetzt üblich, es ist so aufgeregt, diese Szene, und gerade bei Red Bull, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht hat der Ricciardo auch einen wasserdichten Vertrag, so wie es der Perez wahrscheinlich hatte, zumindest mal bis zum Jahresende. Dann hieß es wieder, ja, es ist mir vielleicht doch gut, dass der Lawson Fahrpraxis kriegt. Also ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, wer da fährt. Ich würde sagen, Lawson hat vielleicht doch eine ganz gute Chance. Mick Schumacher ist da sicher Zweiter oder Dritter. Ja, James Lawson hat natürlich auch gefragt, kann ich den Antonelli haben? Aber man hat dann zusammen, Toto Wolff hat uns das gestern bei der Pressekonferenz nochmal erklärt, man will jetzt bei dem Antonelli wirklich sein Aufbauprogramm durchziehen. Das heißt Formel 2, die Tests in den alten Formel 1 Autos. Und das wäre jetzt ein bisschen zu viel, plötzlich in diesen Williams zu springen, würde wahrscheinlich der Entwicklung nicht gut tun. Also da ist man übereingekommen, Antonelli fährt nicht. Er fährt in Monza allerdings im ersten Training einen der beiden Mercedes.
War ja Geburtstagsgeschenk. Genau, der hat am Sonntag in Sanford den 18. Geburtstag.
Ja, genau.
Wünscht sich manch anderer auch zum 18.
genau.
Geburtstag.
Und also wie gesagt, der wird es nicht. Ja, und wer bleibt dann noch? Also wenn es nicht Mick Schumacher oder Liam Lawson ist, dann bleiben noch so Leute wie Colapinto, das ist ein Junior von Williams, der derzeit Formel 2 fährt, oder auch ein Formel 2-Pilot Bortolotto oder dann Drugovic, der Ersatzfahrer ist bei Aston Martin. Also es wird jetzt spannend, was da bis zum Wochenende passiert.
Mm. Williams, nochmal zurück zu dem Thema Unterboden. Da gab es die Disqualifikation am Samstag von Alex Albon. Da gab es eine Schwierigkeit oder einen Verstoß eigentlich gegen die Größen, die im Reglement vorgeschrieben sind. Wie kann sowas passieren? Oder kannst du uns da so ein bisschen einen Einblick geben? Ich meine, das Team bringt da ein Upgrade mit. Man kann davon ausgehen, dass sie das vorher gecheckt haben.
Ja.
Und die FIA stellt aber plötzlich fest, nee, das entspricht jetzt gar nicht unseren Regularien. Und es wäre auch, ich glaube, die Rede von dem Volumen.
Ja.
Also das klang alles so ein bisschen kompliziert.
Ja, das ist alles eigentlich relativ unglücklich, so wie es die FIA kommuniziert hat, unglücklich gelaufen. Ich meine, der neue Unterboden ist natürlich Teil dieses großen Upgrades gewesen. Und dann plötzlich nach dem Qualifying, das ist ja sehr gut verlief. Also Albon ist auf Platz 8 gefahren. Wobei auch hier James Wolff wieder ein bisschen gebremst hat. Er hat gesagt, pass auf, letztes Jahr in Zandvoort waren wir auch ganz gut. Ich glaube es erst mal mit Monza, da nochmal sowas hinlegen. Wie gesagt, und dann kommt da der Hammer. Und es heißt ja, das Auto ist illegal. Man hat, wie du schon gesagt hast, von irgendwelchen Volumen, Unterboden gesprochen. Ja, da muss ich mich fragen, hey Leute, sagt doch ganz einfach, was das Problem ist. George Russell hat mir auch gesagt, der ist 1,5 Kilo zu leicht gewesen, der Mercedes. Hier hat man dann im finalen Urteil, hieß es einfach, Unterboden hat nicht den Regeln entsprochen. Es ist dann rausgekommen, dass es 3 Millimeter zu breit war, und zwar im vorderen Bereich. Und das hätte man ja locker da reinschreiben können. Das liegt aber im Ermessen der Sportkommissare. Und da muss man wirklich sagen, da tut sich die FIA keinen Gefallen. Gerade bei solchen Regelverstößen, da muss bis ins Detail gegangen werden, damit die Leute auch kapieren, um was es da geht. Die offizielle Erklärung sagt keinem irgendwas. Ja, da ist Raum für Spekulation offen. Also ganz schwache Nummer in dem Fall. Okay, 3 Millimeter. Williams ist halt dann vor der Wahl gestanden, die alte Version wieder zu nehmen oder mit der zu fahren. Und man stutzt die Unterböden vorne zurecht. Man hat sie natürlich dann, weil man ja lernen wollte mit dem neuen Upgrade für die leicht modifizierte Version, da entschieden. Das ging ja relativ schnell und man musste ja noch nicht mehr aus der Box starten, was ich jetzt auch nicht wusste. Joe Bauer hat mir auf der Zielgerade noch einen Vortrag gehalten, warum das so ist. Er sagt, wenn wir als FIA anordnen, dass ein Teil, das illegal war, wenn man es dann bearbeitet, legal wird, dann gilt das nicht als Spezifikationswechsel, sondern dann darf er auch auf der Startaufstellung ins Rennen gehen und muss nicht aus der Box starten. Also das war das. Man hat dann sogar Sergeant, da gab es vorher auch anderslautende Geschichten, dass man den Sergeant wenigstens in dem alten Williams fahren lässt, aber auch er fuhr in dem neuen. Und ich meine, von da hinten hatten sie natürlich keine Chance. Albon hat schon phasenweise gezeigt, dass das Auto ganz, ganz gut mithalten kann. Ich bin mal gespannt, wenn der wirklich von dem 8. Startplatz ins Rennen geht. Der könnte da in diesem Bereich Alpine, Toro Rosso, Haas ganz schön mitgeigen.
Mhm. Ja, auch wir haben noch was dazu gelernt dann in Zandvoort mit der Disqualifikation und dieser, also nicht dem Start aus der Boxengasse. Es ist auch sonst so ziemlich viel Kontroverses rund um dieses Rennen passiert. Es kam irgendwann die Meldung rein, dass am Donnerstagabend bei Haas die Gerichtsvollzieher und die Polizei in der Garage zu Besuch waren. Und zwar nicht, um sich einen Eindruck zu machen, wie es so sportlich läuft, sondern da gab es richtig Ärger. Was war los?
Ja, also es ist eine uralte Geschichte. Was heißt uralt? Es hängt zusammen mit dem Krieg von Russland gegen die Ukraine. Dann war natürlich klar, damals hatte Haas den Hauptsponsor Uralkali. Dann war natürlich klar, die Aufkleber müssen runter. Wir können auch mit Uralkali keine Geschäfte mehr machen. Das war auch Teil der Sanktionen, gerade als amerikanisches Team, sowieso unmöglich. Man hat die Aufkleber runtergerissen. Das war, glaube ich, Anfang März bei einem Test in Barcelona. Und ja, dann hat natürlich irgendwann mal, als sich alles beruhigt hat, hat Uralkali geklagt. Die wollten erstmal Schadensersatz, weil sie gesagt haben, ja, wir konnten ja nicht fahren. Wir waren eigentlich vertragsmäßig Sponsor. Die wollten 100 Millionen, wurde aber abgelehnt. War klar, was hätte Haas sonst machen sollen. Aber Uralkali hatte die Sponsorsumme von 12 Millionen Dollar schon vorab bezahlt. Sie waren aber nur 3 Monate auf dem Auto, oder eigentlich 2 Monate und 2 Tage oder was, aber das zählt als Monat. Mhm. Ja, also 9 Monate waren noch ausstehend, die bezahlt wurden, aber es gab keine Gegenleistung dafür. Und das sind dementsprechend 9 Millionen Dollar. Und dann gab es noch so ein kleines Vertragsdetail, dass Uralkali auch das erste Formel-1-Auto von Nikita Mazepin zusteht. Das hat er mir in den Vertrag reinschreiben lassen. Ich hoffe, der Gene Haas hat das noch, damit er das den da ausliefern kann jetzt. Und ja, wie gesagt, das zog sich hin und dann hat ein Schweizer Schiedsgericht jetzt im Juni entschieden, ja, Uralkali hat recht. Das ist irgendeine Ausnahmeregelung. Davon wissen die wenigsten, weil eigentlich könnte man immer noch sagen, ja, okay, ich will eigentlich zahlen, aber die Sanktionen lassen es nicht zu. In diesem Fall stimmt das eben nicht. Uralkali ist da klar im Recht und ja, dann hätte er einfach mal zahlen müssen. Aber Gene Haas ist jetzt gerade, glaube ich, wenn es ans Zahlen geht, da wartet er so lange, wie es irgendwie geht. Jetzt hat er einfach zu lange gewartet. Und ich glaube, ich weiß nicht, warum das immer in Holland oder in Belgien ist, also schon in den früheren Zeiten, als in der Formel 1 noch viele Gangster unterwegs waren, gab es immer wieder mal Pfändungen oder irgendwie wurde was stillgelegt und da tauchten die Gerichtsvollzieher quasi also im Zwei-Wochen-Takt im Fahrerlager auf. Und meistens eben in Belgien und in Holland. Ist wahrscheinlich da einfach. Und die haben dann einfach gesagt, Leute, entweder ihr zahlt bis da und dahin, oder die Autos bleiben im Fahrerlager oder und die Trucks. Und die Frist war natürlich gesetzt, weil das nächste Rennen war Monza. Und das Team hat dann auch gesagt, wir müssen spätestens Montagabend hier raus, damit wir rechtzeitig in Monza sind. Das ist eine ganz schöne Reise von da oben nach Monza. Und Gene Haas war ja vor Ort. Er hat dann aber schon am Freitag bezahlt. Das Problem ist, es spielt keine Rolle, wann der zahlt. Was eine Rolle spielt, ist, wann das eingeht, das Geld. Und dass der Kläger quasi bestätigt, ja, ich habe das Geld oder die Schuld von dem anderen erhalten. Und das ist aber jetzt heute Mittag passiert. Also sie können jetzt da losfahren, Gott sei Dank. Man hätte es auch auf die Spitze treiben können. Also rein theoretisch hätte Haas ausreisen können mit Sack und Pack. Aber das wäre ziemlich teuer gewesen. Also jeder Tag, bei dem das Geld nicht eingegangen war und sie wären außerhalb Hollands gewesen, hätte 1 Million Dollar gekostet. Ich glaube, das hätte man sich auf jeden Fall ersparen wollen.
Das wären teure Zinsen gewesen, sozusagen. Okay, das heißt, im Start von Haas sollte jetzt in Monza eigentlich nichts im Wege stehen. Und ja, und dann gab es aber noch nicht direkt an der Strecke, aber mehr oder weniger in Frankreich ein politisches Thema mit Alpine. Da gab es einen Aufstand der Mitarbeiter, die haben sich an die Presse gewandt. Magst du da mal erklären, wie die Hintergründe sind?
Na, es ist ja gerade bekannt, also Alpine soll wiederbelebt werden. Der große Sanierer ist Flavio Briatore. Schon immerhin im gesetzten Alter von 74 Jahren. Er bewegt sich jetzt auch nicht mehr gerade mit größerer Geschwindigkeit durchs Fahrerlager. Er erinnert eher so ein bisschen an Joe Biden. Aber Flavio ist natürlich immer noch hell im Kopf. Und er hat dann seine Pressekonferenz gehalten, wo er den neuen Teamchef vorgestellt hat, Oliver Oaks. Und eigentlich hätte man gedacht, der Oaks spricht mehr, weil den kannten natürlich die wenigsten noch. Aber 90% der Fragen wurden vom Flavio abgefangen und er hat also immer gut pariert und gute Sprüche drauf, wie er halt so ist. Und Teil dieses Sanierungsprogramms ist eben, dass Alpine seine Motoren in Zukunft bei Mercedes einkaufen will und das eigene Motorenprojekt in Viry-Châtillon stilllegen will. Der Motor ist schon fertig, er lief, das hat die Belegschaft dann geschrieben, am 24. oder 26. Juni zum ersten Mal auf dem Prüfstand. Er hätte alle Ziele erfüllt, soweit. Und man versteht also nicht, warum man ein Juwel französischer Technologie, warum man das jetzt einfach so stilllegt. Die Ansage damals vor 2-3 Jahren, als entschieden wurde, ja, wir nehmen an der 2026er Motorengeneration teil, wir verpflichten uns da für 5 Jahre. Da wurden uns ganz andere Dinge von Luca de Meo versprochen. Geld spielt keine Rolle, Innovation ist Trumpf, ja, und wir sind stolz auf unseren Motor. Und nichts davon ist geblieben. Und wie gesagt, die haben da also richtig gemeutert und De Meo wirklich unmissverständlich aufgefordert, er soll doch diesen Plan eigentlich aufgeben und dann doch eben auch diese Identität von Renault. Alle Motoren, inklusive der Weltmeistermotoren, wurden in Viry gebaut seit 1977. Er soll das bitte fortsetzen und jetzt muss man mal schauen, was dabei rauskommt. Der wird es wahrscheinlich nicht machen, aber im Moment geht da nichts weiter, weil die Gewerkschaften dagegen sind. Also gegen die kann er natürlich nicht vorgehen. Also wenn die Gewerkschaften sagen, das Werk wird nicht geschlossen, weil es sind nicht alle Jobs oder nicht jeder hat einen neuen Job bekommen, dann wird es auch für De Meo schwierig. Also da ist es jetzt richtig, da ist richtig Feuer unterm Dach. Briatore hat gesagt, ich habe damit nichts zu tun. Die Nummer mit dieser Motorenfabrik, dass sie zugemacht werden soll, das war vor meiner Zeit. Er ist nicht für alles verantwortlich, nicht für alles der Bösewicht quasi. Und hat dann halt erzählt, ja, also eine Fabrik oder eine Firma hängt an Menschen und es waren halt die falschen Menschen vorher da. Und er glaubt, dass er jetzt in diesem Oliver Oaks den richtigen gefunden hat. Der ist jung, der ist ambitioniert, der hat Leidenschaft und er ist Engländer. Und das käme in Enstone, da sitzt ja die Chassis-Fraktion besonders gut an. Das war natürlich wieder ein Stich ins Herz für alle patriotischen Franzosen. Also es ist eigentlich alles jetzt Englisch. Jetzt kommt auch noch der Motor von Mercedes. Also da ist schon Zündstoff drin in diesem Team.
Der kommt aus der Formel 2, oder? Genau.
Ja, Oliver Oaks, ist Teamchef von diesem Hightech-Team, Hightech-GP, was er auch weiterführen wird irgendwie. Natürlich hat er dann seine Statthalter dort. Und viele denken ja, das könnte vielleicht mal das Auffangbecken sein. Die wollten ja auch in die Formel 1 als Hightech, hatten ja einen Antrag gestellt, wurden abgelehnt. Schon bei der ersten Sichtung dann. Und vielleicht ergibt sich in 2-3 Jahren dann die Möglichkeit, wenn da nicht viel vorangeht und De Meo dann vielleicht doch die Lust verliert, dass man das Team übernimmt.
Ja, wie du schon gesagt hast, ist ja auch kurios. Da steht gerade Alpine drauf, aber es ist kein Alpine dann mehr drin. Also es hat ja dann gar nichts mehr damit zu tun. Ja. Genau. In ein paar Tagen geht es für dich jetzt schon wieder weiter nach Monza. Wie erwartest du da das Kräfteverhältnis?
Also da erwarte ich auf jeden Fall Mercedes wieder ganz stark und auch Ferrari, muss man sagen, weil die Strecke einfach passt für die. Also das wird ein echter Vierkampf wieder. Da kann alles passieren, kann alles gut laufen für McLaren, für ihre Mission, die Aufholjagd. Kann aber auch den Verstappen wieder nach vorne bringen, weil es eben dann auch 8 Fahrer sind, die da irgendwie mitspielen. Dann können auch, keine Ahnung, Kollisionen, was auch immer passieren. Wird ganz spannend, glaube ich. Wird toll. Und was dann noch interessant wird, ist die Woche nach Monza. Muss man die Ohren spitzen. Da gibt es eine Pressekonferenz bei Ferrari. Da wird die neue Struktur vorgestellt im Technikbüro. Und es werden Leute genannt, Namen genannt. Mhm. Ja, und da gab es natürlich dann schon die wildesten Gerüchte, weil Vassio hat dann so ein bisschen gejuckst, hat gesagt, ja, irgendjemand hat gesagt, einer der Namen hätte 5 Buchstaben. Und der offensichtlich ist natürlich Loïc Serra, das wird der neue Technikchef werden. Der kam ja von Mercedes, der eben einige Fahrwerkschef da. Aber 5 Buchstaben hat auch Adrian Newey und 5 ja. Buchstaben hat auch Enrico Balbo, das ist der Chef Aerodynamiker von Red Bull. Also es darf fleißig geraten werden. Ich glaube, das wird dann fast so spannend wie, zumindest mal für die Tifosi, wie der Grand Prix in Italien.
Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß in Monza. Da bin ich dann nicht dabei, war es aber in den vergangenen Jahren. Ganz toller Grand Prix, auch rundherum. Ja, das war die erste Folge von Schmidt nach der Sommerpause. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und melden uns dann wieder nach Monza mit der nächsten Folge.
Servus.